Les Éprouves. SF Radio, Leseprobe. SF Radio, Leseprobe.
Und damit herzlich willkommen zur Leseprobe, der Literatursendung bei SF Radio. Stellen wir uns mal eine gewöhnliche Handlung, einen gewöhnlichen Film oder ein ganz gewöhnliches Buch mit sehr einfacher Handlung vor. Ganz klassisch. Zum Beispiel, ein Mann liebt eine Frau, aber der Vater der Frau will die Heirat nicht, beziehungsweise ist sowieso ganz gegen diese Beziehung zwischen diesen beiden Menschen und beschließt, den Mann zu töten oder töten zu lassen und seine Tochter zu entführen, damit die auf gar keinen Fall mehr aufmüpfig sein kann. Der Mann wird Ritter, ja, und will die Frau dann retten aus den Fängen des Vaters. Und jetzt kommt's eben drauf an. Also im normalen Hollywood-Stil, im normalen Buch, im normalen Film, da würde er das auch mit einigen Schwierigkeiten schaffen. Der Vater würde sterben vielleicht oder am Ende alles einsehen und sich bei den beiden entschuldigen. Und das Paar könnte auf jeden Fall am Ende heiraten. Das ist sehr konservativ. Aber was, wenn der Ritter auf dem Weg stirbt? Was, wenn die Frau Selbstmord begeht? Was, wenn der Vater am Ende seine eigene Tochter heiratet? Was, wenn die Frau nach der Rettung ihrem Ritter offenbart, sie sei homosexuell? Ist das etwa innovativ? Zumindest ist es kein klassisches Happy End. Die Anthologie, die wir heute vorstellen, will gerade auf dieses verzichten und versuchen, etwas Neues zu schaffen. Jenseits des Happy Ends ist der Titel, erschienen im Go Verlag, herausgegeben von Barbara Jung. Am Mikrofon ist heute David Mailänder. Im Studio Mönchengladbach sitzt mein Kollege Ralf Pappas, zu dem wir, das können wir jetzt nämlich seit neuestem, gleich live in dieser Sendung schalten werden. Außerdem warten zwei Autoren in der Warteschleife des Studios zum Interview und zwei haben wir vor der Aufzeichnung der Sendung bereits interviewt. Ja, ich habe noch was vergessen. Viele kennen ja bestimmt den Begriff Anthologie nicht so gut. Geschichtensammlung wäre ein anderes Wort dafür, was man in dem Zusammenhang verwenden kann. Was ist das für ein Buch? Was ist das für eine Geschichtensammlung, die wir hier in den Händen halten, beziehungsweise eigentlich nur ich? Jenseits des Happy Ends ist der Titel, aber was uns darin erwartet, wissen wir nicht so richtig. Ich habe einen der Autoren, Udo Mörsch, gebeten, einmal einen Auszug aus dem Klappentext zu verlesen. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Jenseits des Happy Ends. Schlaf, wenn du kannst. Fürchten sie die Begegnung mit dem Unheimlichen? Sträuben sich ihnen die Haare, wenn sie an die Zukunft denken und daran, welch unvorhersehbare Entwicklungen sie nehmen könnte? Können sie sich vorstellen, welche erschreckenden Formen das Böse im Menschen annehmen kann? Sie verneinen alle Fragen? Dann sollten sie besser die Finger von diesem Buch lassen. Es könnte ihnen düstere Albträume bescheren.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, nicht auf jede der hier gestellten Fragen eine Antwort zu haben und trotzdem habe ich in der Vorbereitungszeit für diese Leseprobe nicht schlecht geträumt. Vielleicht bin ich ja sehr schreckensresistent. Das ist Thorsten Rübger bestimmt auch. Er ist einer der Autoren dieser Anthologie und einige von euch kennen ihn vielleicht noch aus einer der vergangenen Leseproben, wo wir sein Buch Dalor und Elora vorgestellt haben. Einen seiner Beiträge in dieser Anthologie, den er übrigens selbst vertont hat, möchten wir jetzt gerne hören, damit wir einen ersten Eindruck erhalten, was uns eigentlich in diesem Buch jenseits des Happy Ends erwartet. Und danach werden wir uns noch kurz mit ihm unterhalten, damit wir einen persönlichen Eindruck bekommen, was steckt da eigentlich für ein Mensch hinter dieser zugegebenermaßen etwas makaberen Geschichte. Der Titel derselben lautet »Der Lastwagen«.
Der Lastwagen. Der LKW stand seit 3 Tagen auf diesem einsamen Parkplatz. Seine schwarze Lackierung glänzte in der Sonne. Keine Aufschriften waren an dem Kassenaufbau zu entdecken. Jedes Mal, wenn sie mit ihrem Fahrrad an dem Lastwagen vorbeifuhr, hatte sie das Gefühl, sie müsse sich ihn ansehen. Irgendetwas zog Sarah Berger magisch an. Die zierliche Frau stand seit 20 Minuten ganz in der Nähe des Wagens. Unschlüssig, was sie tun sollte. Doch dann siegte ihre Neugier. Sie stellte das Fahrrad hinter einen Baum und schlich langsam auf den LKW zu. Beim Näherkommen stellte Sarah fest, dass die Seitentür des Aufbaus nur angelehnt war. »Hallo? Jemand da?« Sie erhielt keine Antwort. Behutsam öffnete sie die Tür. Ein seltsamer Geruch strömte der Frau entgegen. Vorsichtig schaute sie ins Innere. Auf der einen Seite des Kastens gab es ein Regal mit mehreren Ablagen. Jedes Fach war mit einem Vorhang abgedeckt. Unterhalb der Bretter waren Aufkleber angebracht. Auf jedem dieser Aufkleber stand etwas geschrieben. Die junge Frau konnte es im Halbdunkeln des Aufbaus aber nicht lesen. Gegenüber war ein einfaches Holzbett, an dessen Seiten Eisenringe eingelassen waren. Im hinteren Teil sah sie eine große Kiste. Sarah kletterte in den Lastwagen. Sie schaute auf die Schilder. Berlin, Hamburg, Münster, Dortmund und 8 andere Städte konnte sie auf diesen Aufklebern lesen. Während sie darüber nachdachte, was jemand wohl sammeln könnte, um es nach Städtenamen zu sortieren, nahm sie einen der Vorhänge in die Hand. Langsam schob sie ihn beiseite. Ihre Augen blickten auf große Glasbehälter. Frauenköpfe schwammen darin. Die toten Augen schienen sie zu fixieren. Mit einem Knacken fiel die Tür ins Schloss. Gefällt Ihnen meine Sammlung, junge Frau?
Hallo Thorsten Rücker.
Hallo David.
Die Geschichte ist ja ein bisschen makaber, die wir gerade gehört haben, und insofern passt es in das Buch. Für die Frau ist es kein Happy End, als Kopf in der Sammlung dieses Mannes zu enden. Aber wir wollen ja in dieser Sendung so ein bisschen den Begriff Happy End durchleuchten. Für diesen Sammlungsbesitzer ist es doch schon eins, oder?
Sicherlich. Er hat ja wieder einen Erfolg gehabt. In dem Sinne ist es ja ein Happy End. Es ist nur von der Geschichte oder von den Geschichten selbst her, ist es halt für die Opfer gibt es halt kein Happy End. Und deswegen heißt das ganze Buch auch jenseits des Happy Ends.
Wie definiert man denn ein Happy End?
Ein Happy End wäre in diesem Falle gewesen, ja, wenn sie aus dem Laster rausgekommen wäre, ne?
Ist das denn realistisch, dass dieser Mann irgendwie durch, sagen wir mal jetzt, Deutschland fährt als Kopfsammler und dann ungestraft so viele Frauen fangen kann?
Also ich denke mal, so unrealistisch ist es nicht, denn wenn man sich das ansieht, was hier in der Realität passiert, denke ich schon, dass sowas möglich wäre. Man muss ja nicht unbedingt gleich in die erste Radarkontrolle kommen.
Wie bist du denn selber zu der Anthologie gekommen?
Das war eine Idee über meine Webseite, Darklands. Dort sind halt nur Geschichten und Gedichte jenseits des Happy Ends, sozusagen. Und dann haben wir irgendwann hier mit der Barbara Jung zusammen gesprochen. Und da wurde halt dann so die Idee geboren, Mensch, lass uns da doch mal eine Anthologie draus machen. Und dann haben wir das ein bisschen weiterverfolgt, haben Leute angesprochen. In erster Linie auch natürlich die Personen, die hier auf meiner Webseite präsent sind. Und die waren alle begeistert, haben auch alle was dafür getan. Ja, und dann gab sozusagen ein Wort das andere. Und am Ende standen wir dann da und hatten eine fertige Anthologie.
Du hast gerade deine Website erwähnt. Hast du noch eigene Projekte oder andere Projekte, die jetzt hier erwähnenswert wären?
Ja, ich könnte höchstens mein Zeitungsprojekt nennen. Das wäre hier www.wortwelten.de. Das ist so eine kleine Literaturzeitung. Und ja, höchstens meine eigene private Homepage. Das wäre www.siltri.de. Und dort habe ich halt alles so, was mich interessiert, ne? Teilweise was von meinen Schreibereien, Hobbys, meine Computergrafiken und solche Sachen.
Letzte Frage, was macht Thorsten Rübker, wenn er nicht schreibt?
Er sammelt Videos oder geht halt ganz banal arbeiten, da er vom Schreiben nicht leben kann.
Vielen Dank, Thorsten Rübker.
Hier ist Barbara Jung und ihr hört SF Radio.
Ja, Barbara Jung kommt auch gleich noch. Wir werden uns per Telefon noch mit ihr unterhalten. Keine Sorge. Wir haben bereits eine gehört und 2 Folgen noch. Die Geschichten aus dieser Anthologie sind alle Happy End frei und damit sind die Autoren mit dieser Vorgabe immer einem gewissen Risiko ausgesetzt, den Helden gleich bei der ersten Möglichkeit sterben zu lassen, die Handlung also sich gar nicht entwickeln zu lassen. Der Film Gladiator zeigt, wie man es gut machen kann. Der Titelheld stirbt am Ende und man geht trotz Sieg über den bösen Imperator mit gemischten Gefühlen aus dem Kino. Aber will man das eigentlich, eine Geschichte ohne Happy End? Outer Limits überzeugt seit über 40 Jahren mit Folgen ohne Happy End und das auch noch sehr erfolgreich, also so ganz schlecht kann es nicht sein. Es gibt einige Geschichten in dieser Anthologie, die sind nach dem erwähnten Motto geschrieben. Der Held läuft über die Straße, das Auto kommt und sofort ist der Held tot. Aber es gibt auch solche, die wirklich auf geniale Weise zu einem überraschenden Ende führen, das wir nicht erwartet haben. Aber kann eine Geschichte, wo wir wissen, dass sie schlecht ausgeht, überhaupt überraschend sein? Man sieht, so ein Thema lässt einen ziemlich nachdenken. Und eben das halte ich für einen Pluspunkt für das Buch. Aber das sind eben auch nur meine persönlichen Ansichten und jeder soll das selber entscheiden, was er von diesem Buch hält. Eine Chance, das zu erfahren, gibt es eben in dieser Sendung. Ein anderes Thema. Die deutsche Kleinverlagsszene ist ziemlich groß, das ist erwiesen. Die Frage, die sich dabei aber immer stellt, ist, wodurch werden diese vielen Autoren und Verlage überhaupt motiviert? Bei Auflagen im 100er-Bereich ist nicht viel zu verdienen bei diesem Geschäft, aber trotzdem kommen jährlich sehr viele Bücher auf den Markt. Einige davon sind wirklich gut, andere weniger, aber das ist ja überall so. Udo Mörsch ist Chef des Go-Verlages, der die Anthologie gemeinsam mit BJ, dem Verlag der Herausgeberin Barbara Jung, vertreibt. Mit ihm habe ich mich am vergangenen Samstag in einem Café im Kölner Hauptbahnhof getroffen und ihm unter den Argusaugen der sehr, sehr, sehr unfreundlichen Bedienung ein paar Fragen zu seinem Verlag, der Kleinverlagsszene und natürlich der Anthologie gestellt. Meine erste Frage war, ob der Go-Verlag ein typischer Kleinverlag sei und ob es einen messbaren Erfolg bei seiner Arbeit gäbe.
Also ich glaube nicht, dass der Go-Verlag ein typischer Kleinverlag ist, was sich ja an unserem Buchprogramm auch deutlich ausdrückt, weil Bücher wie zum Beispiel auch Jenseits des Happy Ends von Barbara Jung und auch Delfine im Nebel wären, denke ich mir, in anderen Kleinverlagen wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Nicht in der Form und vielleicht auch nicht in der Qualität. Ich denke, das hebt uns vielleicht ein bisschen aus der Kleinverlagsszene heraus.
Wenn man sich so die Jungautoren-Szene, die Kleinverlagsszene anschaut, vor allem im Fantasy- und SF-Bereich natürlich, hat man so ein bisschen das Gefühl, es ist eine ganz große Familie, mögen sich alle und arbeiten viel zusammen. Stimmt das?
Also das mit dieser großen Familie ist in meinen Augen völlig an den Haaren herbeigezogen. Ich denke, das verhält sich eher so wie so eine Gruppe Fußballfans, die zwar ein Interesse haben, ihren Verein zu unterstützen oder halt den zu bejubeln. Aber der Unterschied ist, dass diese gesamte Fantastikszene eigentlich ums Überleben kämpft. Sie ist sehr klein und da versucht man zwar einen gewissen Zusammenhalt zu erkennen, aber ich persönlich meine, dass es da kaum einen Zusammenhalt gibt. Dass auch da, ich sag mal, Streitereien, Neid, Konkurrenzkampf genauso ausgelebt wird wie überall woanders auch.
Es ist mir auch persönlich aufgefallen, dass andere Autoren und andere Verlage immer sagen, sie würden junge Autoren vor allem fördern, indem sie Geschichten mit reinnehmen oder indem sie die anderweitig publizieren auf ihrer Seite und so weiter. Ist das wirklich der richtige Anlauf für junge Autoren, die auch ein bisschen Erfolg haben wollen? Man erinnere nur an Monika Felten, die hat es ja ein bisschen anders geschafft.
Also ich glaube, dass nur in den seltensten Fällen einem Autor, der in einem kleinen Verlag veröffentlicht, wirklich Erfolg beschieden ist. Ich denke, es kommt auch immer darauf an, wie man den eigenen Erfolg für sich selber definiert. Das ist auch ein weites Feld, weil für den einen reicht das bereits, wenn er einfach einen Text in einem Buch abgedruckt sieht, ohne auch dafür irgendwelche Honorare zu kassieren oder zu bekommen. Und andere interessieren sich halt nur für Verkaufszahlen. Wenn er sagt, ich muss mindestens 300 oder 400 Bücher verkaufen, also, da finde ich aber, das ist einfach der falsche Weg, weil er wird am Ende auf jeden Fall enttäuscht sein von dem, was kommen wird. Gerade in der Kleinverlagszähle sind die Verkäufe ja nicht herausragend.
Wodurch ist der Go-Verlag denn noch bekannt? Was für Bücher sind herausgekommen und was wird in den nächsten Monaten, Wochen herauskommen?
Also ich denke, bekannt sind wir erstmal durch ein Buch Delfine im Nebel und natürlich auch Jenseits des Happy Ends. Weil das sind, kann man durchaus sagen, das sind die beiden größten Erfolge zuerst mal. Wobei Delfine im Nebel eigentlich der größere Erfolg ist.
Also Schluss noch, was macht Udo Mörsch, wenn er nicht dem Go-Verlag vorsteht?
Na, das ist natürlich ganz einfach. Erstmal bin ich ein Familienmensch. Ohne meine Frau und meine Tochter wäre der Go-Verlag mit Sicherheit überhaupt nicht möglich. Dafür danke ich denen auch. Ansonsten habe ich noch eine zweite Hauptberufung, sage ich mal, und arbeite bei einem großen Privatsender, also beim Fernsehen. Und ja, als Hobbys kann man neben dem Verlag noch sagen, ich schreibe also sehr viel, habe auch eine Menge geschrieben und vielleicht wird ja auch mal eines Tages davon etwas im Go-Verlag erscheinen, wobei das ja kein Selbstverlag sein soll. Ja, des Weiteren lese ich sehr viel und interessiere mich hauptsächlich auch noch für die digitale Bildbearbeitung, was auch in den ganzen Covern und in dem Design der Bücher mit einfließt.
Ja. Gut, vielen Dank, Udo Mörsch.
Ja, ich würde, ja, was soll ich sagen? Also ich grüße erstmal herzlich alle SF Radio Zuhörer und hoffe, dass ihr vielleicht mal bei mir vorbeischaut. Natürlich nicht zu Hause, das wäre ein bisschen klein bei mir, wenn da 500 Leute plötzlich vor der Tür stehen. Aber die Homepage ist für alle da, die gerne mal reinschauen möchten. www.goverlag.de. Goverlag bitte nicht mit Bindestrich, da gibt es nämlich noch einen Verlag, da vertun sie so einen. Ja.
Wir wollen noch mal reinhören in die Anthologie. Schadenfreude heißt die nächste Geschichte. Sie ist etwas länger als eben und verfasst von Barbara Jung, die auch Herausgeberin ist. Mit ihr unterhalten wir uns gleich nach der Geschichte. Die Geschichte vertonen tut Marius Zierold.
Nur ein Mensch mit viel Fantasie hätte erkennen können, was Rudi da auf seinem Nachhauseweg gut gelaunt vor sich hinpfiff. Rudi bemerkte seine falschen Töne nicht und wenn sie ihm bewusst gewesen wären, hätte ihn das auch nicht gestört. Gute Laune pflegte sein ohnehin nicht geringes Selbstwertgefühl noch erheblich zu steigern. Und seine Laune war super, denn es versprach ein ausgezeichneter Tag für ihn zu werden. Schon der Vormittag hatte sich bestens angelassen. Nach der fünften Unterrichtsstunde hatte er sich nämlich vorzeitig aus dem Staub machen können und danach war das Glück ihm ein weiteres Mal hold gewesen. Auf dem Schulhof hatte er die um 2 Jahre jüngere Isabel getroffen, die mit einem Schwarzen ging. Ein Schwarzer, man musste sich das mal vorstellen. Ein hübsches, blondes, deutsches Mädchen aus gutem Hause, das mit einem Nigger herummachte. Natürlich wussten ihre Eltern nichts davon und genauso natürlich lag ihr sehr viel daran, dass sie auch nichts erfuhren. Damit dies so bliebe, war sie bereit, ob gern oder ungern, bei ihrer Sache, Rudis spärliches Taschengeld durch gelegentliche Spenden aufzufrischen. Heute war wieder Zahltag gewesen und somit war der Nachmittag gerettet. Zockmaschinen habt Acht, Rudi kommt. Doch bevor es soweit war, musste er erst nach Hause gehen und nachsehen, ob seine Stiefel endlich wieder den Weg vom Schuster zurückgefunden hatten. Seine Mutter sollte sie nicht immer so anstellen, von wegen sie könne so schlecht laufen. Ewig das Gejammer wegen ihrer schmerzenden Beine. Sollte sie sich doch die Krampfadern endlich wegmachen lassen. Sahen eklig genug aus, diese blau-roten, schlangengleichen Wülster an ihren Unterschenkeln. Inzwischen hatte er das Hochhaus erreicht, in dem er wohnte. Vor der Haustür traf er auf Simon, den kleinen Rotzer aus dem 7. Stock, der hektisch in seinem Schulranzen wühlte und dabei von einem aufs andere Bein zappelte. »Na? Schlüssel vergessen?« fragte Rudi ihn hoffnungsvoll. Er wusste, dass Simons Eltern beide berufstätig waren und Simon ohne Schlüssel nicht eher in die Wohnung konnte, bis einer von ihnen von der Arbeit zurückkehrte. Da die kleinen Jungs des Hauses immer mit ihren Inline-Skates mit angeberischem Geschick im Hof herumwuselten und Rudi dabei ganz gewaltig auf den Keks ging, weil er selbst keine besaß, konnte er sie allesamt nicht leiden. Und den Simon schon mal gar nicht. Er hätte es dem Kerl gegönnt, wenn er nun stundenlang auf seine Mutter hätte warten müssen, die als Erster nach Hause kommen würde. Da ist er. Erleichtert hielt Simon zum Beweis seinen Schlüsselbund in die Höhe. Zum Glück, denn ich muss mal ganz dringend... Hastig schloss er die Tür auf. Rudi war es schon lange ein Dorn im Auge, dass so ein kleiner Rotzer einen Schlüssel haben durfte, während ihm selbst seine eigenen Eltern so viel Selbstständigkeit verweigerten, obwohl er in weniger als 2 Jahren volljährig wurde. In seinem Alter brauche er noch keine Schlüssel. So war ihm energisch beschieden worden. Seine Mutter und sein Vater, ein Frührentner, seien ja fast immer zu Hause und anlässlich der wenigen Ausnahmen habe man sich bisher immer arrangieren können. Zorn stieg in Rudi auf. Mit einem hämischen Grinsen schnappte er sich die Schlüssel aus Simons Hand und drängte den Jungen aus der Tür. Ganz weit holte er mit dem Arm aus, bevor er den Schlüsselbund in weitem, hohen Bogen über den Hof bis zum nächsten Garagentor warf. Daraufhin schlürfte er schnell ins Haus und drückte die Tür vor den erschreckenden Augen des Jungen ins Schloss. »Piss dir doch einfach ins Hemd!« Hämisch zeigte er Simon durch die Scheibe hindurch den ausgestreckten Mittelfinger und wandte sich sodann befriedigt dem Aufzug zu. Rudi wohnte zwar im 1. Stock, doch bequemte er sich höchst selten zum Treppensteigen. Auch heute erwählte er den Aufzug und als er den Knopf ins 1. Stockwerk drückte, fiel ihm eine weitere Methode ein, wie er den kleinen Rotzer Simon noch ein bisschen länger unter seiner drückenden Blase leiden lassen könnte. Mit frohlockendem Schwung tippte sein Zeigefinger auf der Knopfleiste des Aufzugs nacheinander sämtliche Zahlen bis hoch ins 15. Stockwerk. Nun würde die Kabine erst dann wieder hinunterfahren und im Parterre Halt machen, wenn sie ihre gesamte Aufgabe abgearbeitet hätte. Und der kleine Rotzer würde sich inzwischen in die Hose machen. Vielleicht würde er auch in die Ecke neben der Haustür pinkeln, so wie Rudi es selbst schon ein paar Mal getan hatte. Zwar traut er es dem kleinen Streber nicht so recht zu, aber wer weiß. Und vielleicht wurde er dann von einem spießigen Hausbewohner dabei erwischt und so richtig angeflaumt werden.
Puh, kurze Verschnaufpause, kurzes Musikstück und dann geht's weiter mit der Geschichte.
Rudi grinste zufrieden. Ja, heute war wirklich sein Tag. Als er im 1. Stock aus dem Aufzug trat und über den Korridor ging, fielen ihm 2 Dinge gleichzeitig auf. Die eigene Wohnungstür stand einen Spalt offen. Und in der daneben liegenden Drehglastür, die zum Treppenhaus führte und nur von innen zu öffnen war, klaffte ein mehr als faustgroßes Loch. Jemand mit ungewöhnlichen Kräften hatte mit welchem Hilfsmittel auch immer die Scheibe durchgestoßen. Je verblassten sämtliche Hochgefühle des Vormittags zu einer ungewissen Angst. Waren etwa Einbrecher im Haus? Er sollte besser zusehen, dass er so schnell wie möglich in die Wohnung gelange. Erst als er die angelehnte Tür aufstieß, wurde ihm bewusst, dass er einen riesengroßen Fehler begangen hatte. Schon vom Eingang her konnte er am anderen Ende des Flures seine Mutter auf dem Boden liegen sehen, die Beine unnatürlich verrenkt. Von ihrer oberen Hälfte war kaum etwas zu erkennen. Kopf und Oberkörper schwammen in leuchtendem, frischen Blut. Es war aus einem weit klaffenden Schnitt unterhalb ihres Kinns hinausgespritzt, hinausgeflossen und das war immer noch in sickernder Bewegung. Rudi presste die Hand vor den Mund. Dann fiel sein Blick auf den karierten Hausschuh seines Vaters, der hinter dem Rahmen der Wohnzimmertür hervorlugte. Ein Stück des nackten, blutbespritzten Knöchels war auch noch zu sehen, sonst nichts mehr. Sein Mund öffnete sich zu einem Schrei, aber es kam kein Ton heraus. Plötzlich bewegte sich die mit blutigen Fingerspuren verschmierte Badezimmertür. Sie ging nach außen auf und so konnte Rudi zuerst nicht erkennen, was dahinter hervorkam. Vorerst sah er nur ein riesiges, blutverschmiertes Messer in einer blutigen Faust. Rudi wollte weglaufen, doch seine Beine gehorchten nicht. Stattdessen stieg brennende Übelkeit in ihm hoch. Sein Mageninhalt schwappte mehrere Male vergeblich gegen das Hindernis seiner vor Entsetzen zusammengeschnürten Kehle. Erst als sich die Tür noch weiter öffnete und die bisher dahinter verborgene Gefahr Gestalt annahm, kam wieder Leben in Rudi. Noch im Umdrehen nahm er das Aufblitzen in den Augen dieser Gestalt wahr. Ob er mehr als dieses unheilvolle Leuchten gesehen hatte, hätte er nicht zu sagen gewusst, wenn ihn jemand gefragt hätte. Aber es fragte ihn niemand. Es war niemand da, der ihn fragen konnte. Er war ganz allein mit dieser Bestie, die seine Eltern getötet hatte. Irgendwie trugen ihn seine Beine jetzt doch den gewohnten Weg zurück zum Aufzug, dem er vor wenigen Augenblicken erst entstiegen war. Er verfluchte denjenigen Hausbewohner, der in der Zwischenzeit die Kabine in ein anderes Stockwerk geholt hatte. In panischer Angst hämmerte er mehrfach auf den Rufknopf. Erst viele hämmernde Herzschläge später kam ihm die Erinnerung daran, was er beim Hinauffahren getan hatte. Danach befand sich der Aufzug noch immer auf seinem Weg nach oben, auf den er selbst ihn geschickt hatte. In jedem noch folgenden Stockwerk würde er anhalten, würde sich seine Tür öffnen, einen Moment einladend offen bleiben und sich dann wieder schließen. Dann würde die Kabine ihre Fahrt fortsetzen, bis zum nächsten Stockwerk und so weiter, bis sie endlich im 15. Stock angekommen sein würde. Erst anschließend würde der Aufzug wieder verfügbar sein, nicht vorher. Auch nicht, wenn schon das blutige Messer in der Wohnungstür auftauchte und es um Leben und Tod ging. Unten wartete Simon, der sich inzwischen seinen Schlüssel wiedergeholt hatte, vor dem Aufzug. Seine Blase schien bersten zu wollen und er hatte schon Schweißausbrüche, weil er es mit der Angst zu tun bekam, er könnte sich womöglich nicht länger beherrschen. Natürlich hatte er erkannt, was Rudi mit dem Aufzug gemacht hat, und er wünschte ihm sämtliche Folterqualen an den Hals, die sich sein jugendliches Vorstellungsvermögen nur auszudenken vermochte. Dabei waren die grausigen Schreie, die durch den Aufzugsschacht aus dem ersten Stock zu ihm herunterdrangen, durchaus hilfreich, um seine Fantasie noch anzuheizen.
So, ich hoffe also, Geschrei gibt es bei diesem Interview nicht. Wir sind jetzt telefonisch verbunden mit der Autorin der eben gehörten Geschichte und der Herausgeberin der Anthologie Jenseits des Happy Ends, Barbara Jung. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, mich mal vorzustellen bei euch. Dann legen wir los.
Ja, genau. Aber wir kommen zu der Anthologie erstmal gleich. Ich wollte vorher noch eine Frage stellen zu deinen eigenen Büchern, die davor erschienen sind. Mhm. Die sind ja alle erschienen im BJ-Verlag. Das ist dein eigener Verlag. Erstaunlich daran für mich persönlich war, die sind als Book on Demand erschienen. Wie passt das denn zu einem Verlag zusammen?
Ja, das werde ich öfter gefragt. Aber es war so, als ich 99 mit meinem Kreuzzug des Hasses zu Libri ging, da musste man einen Verlag gründen, um einen Bot herauszugeben. Das ist der einzige Grund. Mhm. Was das nur für einen Sinn machte, das fragt mich bitte nicht so ganz genau. Ich verstehe es auch nicht so.
Hast du so ein bisschen Angst vor den Großverlagen oder woran liegt das, dass du denen kein Manuskript geschickt hast oder dass sie dich nicht genommen haben vielleicht auch?
Ich habe denen jahrelang mein erstes und auch mein zweites Buch geschickt und die sagten mir immer, ja, es passt nicht ins Konzept. Und ja, was die Autoren immer so alles hören, ne? Es wurde immer abgelehnt. Und naja, und da dachte ich dann dran, ich veröffentliche einfach ein Bot. Als die dann rauskamen, das las ich damals im Fokus. Und da habe ich mich da drauf gestürzt.
Mhm. zur Anthologie selber, die hätte man ja auch als Book on Demand herausbringen können, aber sie ist in Kooperation mit dem Go-Verlag entstanden und als, sagen wir mal, gedrucktes Buch, also ganz normal. Wie kam denn die Kooperation mit dem Go-Verlag zustande?
Tja, ich kenne den Udo Mörsch schon eine ganze Weile und wir arbeiten auch zusammen. Wir lektorieren gegenseitig, arbeiten und so weiter. Und dann kam mir die Idee mit dieser Anthologie und ich dachte mir auch, die Autoren, die möchten auch nicht so gerne in einem Bot erscheinen. Irgendwie hat es ja doch so ein bisschen komischen Anklang, ein Book on Demand. Und der Udo, der hatte ja auch seinen eigenen Verlag und er hat auch eine Vertriebsschiene, eine kleine. Und ja, und als er mit der Anthologie dann auch einverstanden war, und dann haben wir das zusammen gemacht.
Das Thema dieses Buches ist ja einfach, dass die Geschichten kein Happy End haben. Da drängt sich natürlich die Frage auf, was ist ein Happy End überhaupt?
Gute Frage. Wenn ein Leser sein Buch zumacht und dann mit einem zufriedenen Seufzer sagt, na, dann haben sie sich ja doch noch gekriegt. Oder was für ein Glück, der ist ja doch noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Naja, dann hat die Geschichte ein Happy End. Oder bei Filmen ist es das Gleiche. So stelle ich mir das vor.
Wobei ich habe ja Schadenfreude auch gelesen, wir haben sie ja eben gehört, die Geschichte, also dass dieser kleine Junge da, der immer alle geärgert hat, am Ende da jetzt gleich stirbt beim Fahrstuhl, ist ja eigentlich auch ein schönes Ende, oder?
Ja, also für den Rudi war es kein Happy End, das ist klar, aber...
Ja, aber vielleicht für den Freund von Rudi oder so, Schadenfreude, ja, heißt es ja auch.
Das ist so genau, ne? Der kleine Simon, wie der da so triumphierend im Aufzug steht, ob das wirklich so das kleine Unschuldslämpchen ist, ja, dass er da so erschienen ist, weiß nicht, kann so ein bisschen offen bleiben, oder?
Du hast ja, sagen wir mal, die Geschichten zum Teil auch lektoriert. Was waren denn die Kriterien bzw. die Vorgaben für die happy-endlosen Geschichten?
Ja, das hieß einfach, schreibt eine Kurzgeschichte aus Science-Fiction, Fantasy, Horror, was hatten wir noch dabei, Fantastik. Sie muss spannend sein und halt kein Happy End haben. Allerdings wollte ich keinen Splatterpunk dabei. Das so simple Aneinanderreihungen von Gemetzel, das ist mein Fall nicht so sehr. Jo, das war die Voraussetzung.
Mhm. Zuletzt noch, was macht Barbara Jung, wenn sie nicht schreibt oder Bücher herausgibt?
Das kann ich beantworten. Dann liest sie. Aha. Aber ich bastel an der Homepage und dann habe ich noch eine Familie, die darf nicht zu kurz kommen. Außerdem, ich koche auch gerne, allerdings nicht für mich allein, da bin ich zu faul. Aber wenn ich Gäste habe, dann koche ich gern.
Mhm. Okay, vielen Dank, Barbara Jung, im Gespräch mit SF Radio.
Jo, ich danke auch. Tschüss.
Und weg ist sie. Eigentlich bin ich jetzt mit meinem Programm durch, aber in Mönchengladbach wartet ja noch jemand, Ralf Pappers, der möchte noch eine Geschichte und eine Autorin hier in dieser Sendung näher vorstellen. Und deshalb werden wir gleich zu ihm schalten. Zuvor hören wir uns aber noch die Geschichte an, von Maja Rosenberg. In meiner Badewanne bin ich. Und sie liest die Geschichte auch noch selber.
In meiner Badewanne bin ich. Eine Geschichte von Maja Rosenberg. Aufgeregt betrat sie das helle, saubere Badezimmer. Die Badewanne und die Fliesen erstrahlten in reinem Weiß und die chromglänzenden Armaturen reflektierten das Licht. Beinahe ehrfürchtig stand sie sekundenlang da. Dann legte sie ihre Kleidung ab und stieg in die leere Wanne. Sie wollte es von Anfang an erleben, nicht eine Sekunde verpassen. Sie verschloss den Abfluss, bevor ihre Hände liebevoll über den Wasserhahn strichen. Vorsichtig drehte sie das Wasser auf und regulierte die Temperatur, die sie mit der Hand erfühlte. Schon umspülte warmes Wasser ihre Zehen, umrundete ihren Fuß und eroberte in jeder Sekunde einen Zentimeter mehr vom Wannenboden. Sacht setzte sie sich hin, wie um ja nicht das Wasser zu verschrecken. Die Flüssigkeit kletterte sanft an ihrer Haut empor. Ein wohliges Frösteln überkam sie, als ihr der Gegensatz zwischen der Wärme des Wassers und der kühleren Luft bewusst wurde. Ihre Hand griff nach dem hübschen Flakon mit dem Badezusatz. Das Entfernen des Deckels setzte den intensiven Kiefernduft der grünen Substanz frei. Längst verblasste Erinnerungen schossen mit voller Deutlichkeit aus der Vergangenheit empor. Wie wundervoll sich doch ein Vollbad angefühlt hatte. Und wie selbstverständlich man es regelmäßig genossen hatte. Sie ließ die Lotion in das einlaufende Badewasser tropfen. Andächtig beobachtete sie, wie sich gleich darauf weißer Schaum bildete. Das hatte sie ja fast vergessen. Behutsam nahm sie etwas Schaum auf die Hand. Er war weich und leicht wie Luft und begann sich langsam zu verflüchtigen. Die Badewanne war mittlerweile fast voll. Sie streckte die Hand zum Wasserhahn aus und drehte ihn widerstrebend zu. Das Geräusch des fließenden Wassers war so angenehm, aber die Wanne würde sonst überlaufen.
Bisher klingt es noch nicht ganz nach Science-Fiction oder nach einer happy-endlosen Geschichte, vielmehr wie ein Erfahrungsbericht in der Badewanne, ist ja auch klar. Ein kleines Sätzchen lässt aber schon deuten darauf, wie es jetzt am Ende ausgehen wird, und das hören wir uns jetzt an im zweiten Teil der Geschichte In meiner Badewanne bin ich von Maja Rosenberg.
Dann lehnte sie sich zurück, bis nur noch ihr Kopf und ihre Schultern aus dem Wasser ragten. Ebenso ihre Knie. Sie genoss die Wärme in vollen Zügen. Ganz ruhig lag sie einige Minuten mit geschlossenen Augen da. Das Gefühl des Wassers, das sie umgab, war unvergleichlich. Sie zelebrierte das Schaumbad regelrecht, schob den Schaum auf ihrer Haut entlang und folgte den Spuren dann mit dem weichen Schwamm. Sie tauchte ihren Kopf nach hinten in das Wasser, so dass die Haare ausgebreitet wie ein Fächer auf der Oberfläche schwammen. Viel zu schnell wurde das Wasser kalt. Sie entschied sich dagegen, heißes Wasser nachlaufen zu lassen. Das würde den Zauber zerstören. Sie erhob sich und fröstelte sogleich, als die Luft auf ihren Körper traf. Rasch schlang sie das bereitliegende Badetuch um sich und stieg aus der Wanne. Ihre Füße versanken in dem flauschigen Badteppich, der ebenso weich war wie das große Frottihandtuch, mit dem sie nun sachte die Wassertropfen von ihrem Körper rieb und ihre Haare leicht ausdrückte. Ihre Haut war schließlich wieder trocken. Die Haare tropften nicht mehr. Es war Zeit, die Illusion zu beenden. Alles hatte sich nur in ihrem Kopf abgespielt. Sie nahm das Gerät ab, das wie eine Kappe auf ihrem Kopf saß. Ihr Ehemann hatte es ihr mitgebracht. Es war der neueste Schrei auf dem Gebiet der Virtual Reality Technik. »Und, wie hat es dir gefallen?«, fragte ihr Gatte gespannt. Sie lächelte. Es war wundervoll. Ein schöneres Geschenk hättest du mir nicht machen können. Sie ergriff seine Hand und drückte sie, während sie ihm liebevoll in die Augen blickte. Ihrer Meinung nach hatte der Programmierer dieser perfekten Simulation ein kleines Wunder vollbracht. Es war Jahrzehnte her, seit sie zum letzten Mal gebadet oder auch noch fließendes Wasser gesehen hatte. Seit das Klima damals komplett umgekippt war und das Ökosystem der Erde nachhaltig verändert hatte, war Wasser ein kostbares Gut. Überall herrschte große Trockenheit und die Menschen waren froh, wenn sie genug Wasser zum Trinken gewinnen konnten. Ein Vollbad war ein Luxus, den sich schon seit langer Zeit niemand mehr leisten konnte. Man hatte andere Wege gefunden, den Körper zu reinigen. Viel zu lange waren die deutlichen Vorzeichen von den Menschen nicht ausreichend ernst genommen worden. Den Leuten, die etwas zu sagen hatten, war es wichtiger gewesen, Geld zu scheffeln, bis es zu spät war. Einträchtig saßen die beiden alten Leute nebeneinander und schauten durch das große Fenster hinaus auf die karge Landschaft. Der ausgetrocknete, rissige Boden wurde nur hier und da von einer Pflanze unterbrochen. Eine von den Arten, die sich den veränderten rauen Bedingungen hatte anpassen können. Ja, damals, als das Wasser noch vom Himmel fiel, dachte sie mit einem leisen Seufzer und sah blühende Wiesen und Wälder voller Leben vor ihrem geistigen Auge.
So, die Geschichte haben wir gehört, aber die Autorin, mit der haben wir noch nicht gesprochen. Ralf Pappas sitzt in Mönchengladbach, an den ich jetzt freundlich übergebe.
Heute möchte ich euch Maja Rosenberg vorstellen. Sie wurde 1975 in Gera, in der damals noch DDR, geboren und nach Abi und Ausbildung arbeitet sie nun mittlerweile als Sachbearbeiterin für technische Dokumentationen in der Luftfahrtindustrie. Anfang 2001 verließ sie ihre Heimat Gera, um ihr berufliches Glück in Bayern zu versuchen und lebt nun in Windach beim schönen Ammersee. Ihre ersten Arbeiten waren Anfang der 90er Jahre diverse Gedichte. Ab 1996 dann auch Geschichten, die sie bevorzugt im Science-Fiction-Milieu ansiedelte. Und jetzt kommen wir zu dem Interview, das ich mit ihr geführt habe. Ja, hallo, hier ist der Sarge von SF Radio. Ich habe jetzt am Mikrofon die Maja Rosenberg. Hallo Maja.
Hallo Sarge.
Wenn du vielleicht einfach nur kurz was dazu erzählst, wie du zum Schreiben gekommen bist.
Oh ja, wie ich zum Schreiben gekommen bin. Ja, wie fange ich da jetzt am besten an? Eigentlich fing es damit an, dass ich Fanfiction geschrieben habe für Star Trek. Sicherlich eine sehr gängige Praxis, sage ich jetzt mal, unter den Hobby- oder Nachwuchsautoren. Fing damit an, dass ich an einer Fanclub-Zeitung mitgearbeitet habe und immer sehr viel an den hereingekommenen Geschichten, also Star Trek-Geschichten und sowas, herumkritisiert habe. Und da haben meine Kollegen dann oder Mitstreiter mal gesagt, mach's doch besser. Ja, und das habe ich dann halt gemacht. So fing das dann an.
Und es ist aber nicht bei reinen Fanfiction-Geschichten geblieben.
Ich schreibe auch andere Sachen, wenn ich Inspiration habe. Also es muss nicht unbedingt nur Science-Fiction sein. Aber der Schwerpunkt liegt schon darauf, weil ich mich eben sehr dafür interessiere, alles.
Jetzt bist du ja so freundlich und möchtest den Teil deiner Anthologie, den wir vorstellen werden, auch selber vertonen. Wie bist du denn dazu gekommen?
Zu der Anthologie, ja? Ja, zu der Anthologie, das war eigentlich so, ich kannte den Udo Mörsch vom Gore Verlag durch E-Mail-Kontakte in so einer Mailingliste.
Ja.
Und da hat er mir praktisch dann die Einladung geschickt, an der Anthologie teilzunehmen. Und ich habe dann überlegt, ja, was könnte ich jetzt für eine Geschichte ohne Happy End beisteuern? Weil gar nicht so einfach war, weil ich mache sowas nicht unbedingt, Geschichten ohne Happy End. Und hatte aber tatsächlich doch was anzubieten. Und das habe ich dann hingeschickt. Beziehungsweise habe ich auch direkt etwas dafür geschrieben. Mhm. Ja, und so sind jetzt zwei Geschichten von mir und ein Gedicht in der Anthologie enthalten.
Und möchtest du da irgendwie in der Richtung dann auch mal beruflicher was machen oder soll das jetzt einfach nur privat bleiben?
Also im Moment habe ich da keine Pläne, weil ich kenne auch, zumindest habe einiges darüber gehört, wie es so ist, beruflich Autor zu sein.
Ja.
Das ist ja doch eine harte und anstrengende Sache.
Ja.
Erstens muss man da sowieso erstmal hineinkommen in dieses Geschäft. Andererseits, wenn man da wirklich dabei bleiben will, dann hat man ganz schön zu tun. Und momentan betrachte ich es als sehr schönes und ausfüllendes Hobby. Und wenn es irgendwann mal mehr wird, mal sehen, aber Pläne habe ich nicht.
Ja, wunderbar. Dann wünsche ich dir für die weitere Zukunft und deine Schreiberei alles Gute.
Danke.
Und wenn du jetzt noch einmal unsere Hörer grüßen würdest mit einfach Hallo, hier ist Maja Rosenberg und ihr hört SF Radio.
Hallo, hier ist Maja Rosenberg und ihr hört SF Radio.
Wunderbar und bis später mal. Tschüss.
Tschüss.
Und damit gebe ich zurück ins Studio zu David Mailänder. Das war euer Sarge für die Leseprobe.
Was für eine Musikuntermalung. Vielen Dank nach Mönchengladbach. Vielen Dank an Ralf Pappas. Und natürlich auch vielen Dank an alle anderen, die mitgemacht haben. Das waren im Einzelnen Marius Sierold, Barbara Jung, Udo Mörsch, Maya Rosenberg, Ralf Pappas und Thorsten Rübker. Ich bin David Mailänder, habe diese Sendung nach bestem Wissen und Gewissen moderiert und hoffe, euch trotz der 40 Minuten Länge einen Eindruck vermitteln zu können von diesem Buch Jenseits des Happy Ends, das im BJ und im Go Verlag erschienen ist. Informationen zum Buch, wie ihr es bestellen könnt und so weiter und so fort, findet ihr auf unserer Homepage. Verpasst morgen nicht Trackminds und am Freitag auch nicht Audio 51. Ich sage Tschüss und bis bald. Auf Wiederhören.
Eine Produktion von SF Radio.
SF Radio.
Herausgegeben vom Verein
Freunde und Förderer
von Science Fiction
im Internet e.V.